Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme? Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Heute bei All You Can Stream. Eine Netflix-Serie über den harten Überlebenskampf im Wilden Westen. Dann George Clooney als alternder Hollywood-Star in einer Sinnkrise. Und eine Krankenhausserie, die Grenzen des menschlichen Geistes erforscht. Und zu guter Letzt Schauspieler Peter Kurt im Interview über seine musikalische Zeitreise in Mozart. All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Dezembermittag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich freue mich sehr, Micha. Schön, dass du da bist.
Hallo Melanie. Schön, dass du da bist. Du klingst ja schon wieder ein bisschen angeschlagen. Also man kann ja die Uhr danach stellen.
Ja, das ist das eine. Vor allem ist der Punkt, ich habe es letztes Mal heraufbeschworen. Erinnerst du dich, dass ich in der letzten Folge noch gesagt habe, es ist November und wir klingen beide noch super fit und super.
Ja, stimmt.
Also fit ist es gar nicht, fit bin ich, nur meine Stimme hat gesagt, ach komm, ein bisschen rauchig klingt ja auch sexy, dann gehen wir wieder auf die Nummer und ja, hier ist wieder mein sexy Ich für dieses Jahr.
Nur deine Stimme weiß nicht, dass du fit bist. Du hast es gejinxt beim letzten Mal.
Ja,
du hättest es nicht sagen dürfen.
Tatsache. Ja, ist so, aber wir machen das Beste draus. Und wie gesagt, ich finde, es klingt ja durchaus auch annehmbar. Du musst das jetzt eine Stunde zumindest durchhalten.
Ja, nicht nur ich, sondern auch die ganzen Hörerinnen und Hörer.
Das stimmt, aber erstmal übergebe ich das Wort an dich. Jetzt können sie deine Stimme nämlich erstmal genießen, weil du hast nämlich ein Thema, über das du gerne deine wöchentliche oder zweiwöchentliche Therapiestunde einmal
ja, genau.
in Anspruch
möchtest
nehmen.
Du was teilen mit der Gruppe, Michael? Ja, möchte ich. Und zwar fand ich diesmal ist ein ganz guter Zeitpunkt, mal über Synchronfassung zu sprechen. Also auch mal am Anfang einer Folge, weil ich gerne mal, wir gucken ja immer getrennt voneinander, diese Sachen schaust, wollte mal wissen, ob du eigentlich lieber die Sachen im Original schaust oder lieber in der Synchronfassung, wenn beides vorliegt. Ne? Oft schauen wir die Sachen früher, dann ist bisher nur die Originalsache vorliegen. Aber wenn du die freie Wahl hast, wie entscheidest du dich da?
Wenn ich die freie Wahl habe, entscheide ich mich eigentlich immer für die englische Fassung. Und ich sage jetzt Englisch, weil ich jetzt ganz oft das Szenario
Spanisch
hatte.
Spanisch ist eingerostet.
Genau, mein Spanisch ist eingerostet, genauso wie mein Französisch und mein Koreanisch. Das ist schon lange eingerostet. Da ist es immer ein bisschen problematisch. Dann hast du spanische Sachen mit englischen Untertiteln. Aber generell schaue ich die Sachen am liebsten im Original, muss das aber einschränken. Ich habe manchmal Probleme dabei, wenn es an starke Akzente geht.
Ja.
Wo ich dann feststelle, dass ich dann wirklich tatsächlich die Hälfte des Films nicht verstehe und dann mache ich entweder Untertitel an oder switch dann doch auf Deutsch. Das sind so die beiden Variationen. Aber ich gehe bei dir davon aus, du schaust es auch am liebsten auf Englisch, oder? Interpretiere ich da jetzt einfach mal rein?
Nee, teils, teils. Also ich bin auch großer Verfechter von Synchronfassungen. Und wenn ich dann mit meiner Frau zusammenschaue, dann schauen wir sowieso auf Deutsch, weil ihr das auch lieber ist. Und die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, so die ganzen Klassiker, die schaue ich sowieso auch lieber auf Deutsch, weil man es halt gewohnt ist. Und bei neuen Sachen, ja, tendenziell vielleicht eher Englisch, aber ich mag beides tatsächlich gerne. Und weshalb ich auch drauf komme, das jetzt in dieser Folge anzusprechen, ist, weil wir ja als neuen Start im Dezember unter anderem Wake Up Dead Man haben. Das ist der neueste Teil von der Knives Out-Reihe mit Daniel Craig. Und weil du gerade gesagt hast, starke Akzente, das ist ja ein Paradebeispiel dafür, dass Daniel Craig in diesem Film, in dieser Filmreihe, einen sehr starken Südstaaten-Akzent spricht. Also den kann man verstehen, aber es ist schon sehr, sehr auffällig. Und das haben wir auch zum Anlass genommen, mal eine Special-Folge zu machen. Wir bringen nämlich jetzt außer der Reihe, exklusiv und ganz, ganz besonders, praktisch als Weihnachtsgeschenk, nächste Woche am 12.12. eine Extra-Folge von Oiken Stream, weil wir dort einen speziellen Gast haben. Und da haben wir nämlich Dietmar Wunder als Gast. Und das ist die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig. Nicht nur von ihm, sondern auch von Adam Sandler, von Sam Rockwell, Don Cheadle. Ganz, ganz bekannte Stimme. Und da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir mit dem ein bisschen über die Synchronarbeit sprechen.
Ja, und weißt du, was mich interessieren würde, ob er die deutschen, ob er die Sachen auch lieber im englischen Original schaut, wenn er die Wahl hat. Weißt du, jetzt nicht bei seinen eigenen Produktionen, da gehe ich davon aus, aber bei anderen Sachen.
Das wäre natürlich strange, wenn er sagen würde, also ich schaue eigentlich nur Englisch, aber die Filme, wo ich selbst mitgesprochen habe, die gucke ich immer auf Deutsch. Weil kann mich gar nicht oft genug hören. Ja, also da, du hast ja nochmal einen anderen Blick als Synchronsprecher. Also was ich bisher gehört habe, schauen die dann auch eher im Original, weil die, wenn die Synchronfassungen auf Hören auf ganz, ganz andere Sachen achten. Das ist ja deren Beruf und die gehen dann sehr technisch ran, was die Kollegen, was die Dialogregie, Synchronregie da so gemacht hat.
Ja, das stelle ich mir aber auch sehr anstrengend vor, weil dann kannst du ja gar nichts mehr genießen. Weißt du, wenn du die Sachen dann guckst und dann die ganze Zeit nur im Kopf hast, ja, okay, der hat das jetzt so gemacht, ja, der hat das so gemacht. Ich kann mir vorstellen, du kommst in die Story nicht so richtig rein, weil du das Ganze eben nur aus technischer Perspektive dann schaust.
Ja, aber ich glaube, dann ist auch der Grund dafür, dass sie es dann im Original schauen, weil sie sich eben das nicht geben wollen und ständig hören wollen, ah, wie hätte ich das gemacht? Ist der richtig lippensynchron bei dem Satz? Und ja, also wie gesagt, nächste Woche eine Special-Folge und natürlich auch die beste Werbung dafür. Melanie sagt es ja in jeder Folge von Oiken Stream, aber diesmal ist es noch wichtiger als sonst. Schaltet das Glockensymbol an auf eurer Podcast-App, weil dann werdet ihr immer informiert, wenn es mal eine neue Folge gibt. Auch mal außer der Reihe von Oiken Stream. Und ja, gibt es sonst noch was zu sagen?
Ja, wir haben noch eine Folge heute. Die würde ich.
Richtig, so, stimmt, die, so war das ja.
Die würde ich vielleicht auch
zur Verabschiedung noch übergehen.
Das ist nur ein Trailer, den wir hier gerade gemacht haben. Nein, also wir haben heute auch noch eine Folge mit dabei und da haben wir auch ganz spannende Themen. Jetzt nichts in Richtung Murder Mystery, wie wir es nächste Woche angehen, aber ganz tolle andere Sachen, kann ich euch versprechen. Und Micha, bevor du jetzt überambitioniert direkt in die Verabschiedung gehst, kannst du kurz nochmal sagen, was haben wir denn heute mit dabei?
Überambitioniert, das hat mir noch niemand vorgeworfen. Ne? Also das wäre das erste Mal. Wir haben Jay Kelly, das ist eine neue Dramedy mit George Clooney bei Netflix und da spielt ja auch Adam Sandler mit. Also auch jemand, der von Dietmar Wunder synchronisiert. Aber ich glaube, du hast die Originalfassung gesehen. Wir sprechen später darüber ausführlicher. Mhm. Aber kannst du schon sagen, ja, welche Fassung du gesehen hast?
Ich habe das Original gesehen, ja. Also von daher, ich kann nichts gesehen, zum Synchron sagen in dem Fall.
Okay, alles klar. Dann nächstes Thema ist Mozart, eine Historienserie in der ARD-Mediathek. Und da hast du, Melanie, einen der Hauptdarsteller, nämlich Peter Kurt, interviewt. Wir haben eine Western-Serie als nächstes, The Abandoned, startet bei Netflix. Und zu guter Letzt haben wir Brilliant Minds, eine neue Krankenhausserie aus den USA bei RTL Plus. George Clooney ist ja, ich glaube, das kann man unbestritten sagen, einer der am meisten geschätzten Schauspieler in Hollywoods. Aber, hat ja auch schon Oscar gewonnen, aber manchmal kommt auch so der Vorwurf, ja, der spielt eigentlich immer nur sich selbst in den Filmen, den er mitspielt. Ja. Das scheint auch George Clooney selbst mitbekommen zu haben, denn nun zeigt er eigentlich all seinen Kritikern Mittelfinger, würde ich mal sagen, mit seiner neuesten Produktion. Denn in Jay Kelly spielt er einen in die Jahre gekommenen Hollywood-Star. Jay Kelly ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Würdest du soweit mitgehen, Melanie, mit meiner Beschreibung?
Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Spielt sich selbst. Es wird zumindest an einigen Stellen Bezug auf diese Tatsache genommen, die du da gerade erwähnt hast. Also auf besagtes, ja, er spielt sich immer selbst. Das greifen sie natürlich auch in diesem Film auf. Das können sie nicht auf sich sitzen lassen, sagen wir mal so.
Ah, okay. Ja, dann sag doch mal, wo wir jetzt diesen Jay Kelly, an welcher Stelle seiner Karriere treffen wir ihn und wie geht es dann weiter mit ihm? Und was ist überhaupt sein Problem? Als Hollywood-Star. Die haben doch eigentlich keine Probleme.
Exakt. Was ist sein Problem? Das fragt man sich. Das fragt man sich tatsächlich. Wir treffen einen Jay Kelly. ich will es nicht ganz sagen, aber es ist schon ein bisschen so im Herbst seiner Karriere, sagen wir mal, um es gelinde zu formulieren. Er ist immer noch sehr, sehr erfolgreich, hat wahnsinnig viele Produktionen gemacht und wird in der Branche auch sehr, sehr geschätzt. Fängt aber jetzt so ein bisschen an, sein Leben zu hinterfragen. Er hat einen Film abgedreht und kommt nach Hause und seine zweite Tochter ist kurz vorm Studium, also kurz davor auszuziehen, und anstatt jetzt während seiner Drehpause den Sommer nochmal mit dem Papa zu verbringen, sagt sie sich, nö, kein Bock, ich will lieber mit meinen Freunden jetzt ein bisschen durch Europa ziehen und du bist doch nie alleine, du hast doch hier dein Personal, sieh zu, was Kinder. Du jetzt hier machst.
Kinder, ich sag's dir.
Genau. Dann kommt es zusätzlich dazu noch mit einer Begegnung mit einem ehemaligen Kollegen von der Schauspielschule, den er damals so ein bisschen auch als Sprungbrett genutzt hat, weil er eine Rolle bekommen hat, die eigentlich für ihn vorgesehen gewesen wäre. Da kommt es so ein bisschen zum Konflikt und das sind so beides diese Punkte, die ihn dazu bringen, auf eine Reise durch Europa zu gehen, seiner Tochter hinterher zu reisen und in dem Zuge vielleicht auch noch einen Preis für sein Lebenswerk eben anzunehmen, damit es halt eigentlich auch noch einen Grund hat, weswegen er da durch die Gegend reist.
Okay, also so Roadmovie, würdest du sagen?
Ja, schon. Also es ist ein bisschen Roadmovie. Also du hast, sagen wir, ein Teil des Films ist Roadmovie und dann gibt es immer noch so Rückblicke und Sinnkrisen eben, die damit einhergehen. Also es ist so eine Mischung aus beidem.
Was würdest du denn sagen, wie wir das Genre am besten einsortieren könnten? Du hast, ich habe vorhin Dramedy gesagt, würdest du da mitgehen? Tragikomödie?
Ja. Ja, ich finde, das ist eine ganz gelungene Mischung aus Drama und Komödie, weil er diese ernsten Töne halt die ganze Zeit so unterschwellig mitbringt, aber gleichzeitig George Clooney das Ganze auch vor der Kamera sehr, sehr arg mit Humor nimmt und deshalb diese Figur auch etwas ist, wo man immer mal wieder drüber lachen kann oder die auch selbst weiß, dass sie auch mal über sich lachen kann, ja.
Jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt, Adam Sandler spielt auch mit. Es ist ja nicht so, dass Adam Sandler nicht schon ernste Rollen gespielt hätte. Da würde man ihm Unrecht tun. Aber er ist natürlich in erster Linie für Komödien bekannt. Das klingt erstmal nach einem ungewöhnlichen Doppel-Act, würde ich es mal sagen. Clooney und Sandler. Wie kommen die beiden miteinander klar und wie ist so die Chemie zwischen den beiden Stars?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass auch ich bei Adam Sandler immer noch an so Filme wie Kindsköpfe denke, was total gemein ist. Das ist deutlich über 10 Jahre her. Aber das ist so ein Bild von ihm, was sich bei mir im Kopf so ein bisschen eingebrannt hat. Und in dem Fall, vielleicht fange ich erstmal an einzufangen, was er für eine Rolle spielt. Und zwar spielt er den Manager von Jay Kelly, von George Clooney, der ihn quasi auf Schritt und Tritt begleitet und dabei auch so ein bisschen sein persönlicher Assistent dann ja ist, weil er ja quasi alles leitet, was diese Figur eben macht. Und macht das mit einer sehr, sehr angenehmen und auch ein bisschen traurigen Ernsthaftigkeit, weil du im Verlaufe des Films auch mitbekommst, was diese Figur eigentlich geopfert hat, damit Jay Kelly, damit George Clooney scheinen kann und damit diese Karriere eben so läuft, wie sie läuft. Und was das auch mit der Familie von Adam Sandler beziehungsweise seinem Manager macht, dass er immer Jay Kelly eben an erste Stelle stellt. Und das ist sehr, sehr wunderbar anzusehen. Die haben beide sowas Freundschaftliches auf der einen Seite, aber so eine gewisse Distanz auf der anderen Seite. Also es ist so ein Spagat, der den beiden sehr, sehr gut gelingt, ja.
Clooney haben wir, Sandler haben wir, wer ist noch dabei im Cast?
Laura Dern ist unter anderem mit dabei, die wir ja zum Beispiel aus Marriage Story kennen und aus Jurassic Park, korrigiere mich, das war sie damals, ja.
Ja, war sie.
Das ist immer hart, wenn man die ganz alten Sachen jetzt wieder auspackt, aber ja, das war sie, da wissen
das
alle
ist zumindest doch
Bescheid.
Gerade mal 35 Jahre her, oder ne, wie viel? 91, 93, irgendwie sowas.
Zahlen, was sind Zahlen?
Was sind Zahlen?
Emily Mortimer ist mit dabei, die ich ja ehrlicherweise, ich habe jedes Mal dieses Szenario, ich verwechsel die immer mit Stefanie Staffenbeck. Ich weiß nicht, kennst du die deutsche Schauspielerin?
Ja, klar.
Die sehen sich so ähnlich. Also das ist
der Wahnsinn.
Ja, finde ich. Ich halte mal zwei Bilder von denen nebeneinander. Ich finde, die sehen sich wahnsinnig ähnlich.
Nein, das finde ich nicht.
Ehrlich nicht?
Also, das stimmt natürlich für dich, dass du das so empfindest. Dieses Gefühl möchte ich dir auch mit, dieses Recht hast du. Objektiv muss ich sagen, nein, es gibt keine ähnliche. Aber ich verwechsel eigentlich Emily Mortimer immer. Ich muss immer sagen, wer ist eigentlich Emily Mortimer und wer ist Emily Watson? Kennst du das Problem?
Wer ist Emily Watson denn? Ich überlege gerade, wer ist denn das?
Die sieht so ein bisschen aus wie die Stabenbeck. So.
Ja, okay, gut. Wir drehen uns im Kreis. Ja, gut. Wen haben wir noch dabei? Aus deutscher Perspektive vielleicht ganz interessant. Lars Eidinger spielt eine Rolle.
Ach so.
Der ist in dem Zug, mit dem George Clooney dann eben seiner Tochter hinterherfährt, beziehungsweise ihr drin auflauert, weil sie auch drin sitzt. Da ist auch Lars Eidinger mit dabei als deutscher Tourist mit einem Fahrrad.
Ach so, der spielt keinen deutschen Schauspielstar oder so.
Nee. Der spielt einen Touristen, der wirklich da unterwegs ist. Und ja, ein paar Szenen hat er, sagen wir so.
Ah, okay. Das ist ja eigentlich so eine Traumrolle, kann man sagen, oder so eine Karrierenrolle, wo man auch eine Figur spielt, die so ein bisschen an die eigene Biografie angelehnt ist. Wer ist da so der Macher im Hintergrund? Weil Clooney ist ja jemand, der sich wirklich die Rollen aussuchen kann. Das heißt, wenn der irgendwie zusagt, dann muss da schon mal jemand Gewichtiges dahinter stehen.
Ja, da steht in dem Fall tatsächlich jemand Gewichtiges hinter. Noah Baumbach hat das Drehbuch geschrieben mit Emily Mortimer, um das nochmal aufzugreifen. Die hat auch am Drehbuch mitgewirkt. Und er hat Regie geführt. Und wir kennen ihn natürlich aus Produktionen wie Marriage Story. Da habe ich gerade schon mal angesprochen, wo Laura Dern auch mit dabei gewesen ist. Und er ist ja, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, verheiratet mit Greta Gerwig, die Barbie gemacht hat, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und er meinte auch, er hat sich eigentlich so ein bisschen von der Regie irgendwie in der letzten Zeit eigentlich verabschiedet. Und dann hat er gesehen, mit welcher Begeisterung seine Frau an Barbie gearbeitet hat. Und das hatte für ihn so was Inspirierendes, dass er gesagt hat, ich mache jetzt J. Kelly und ich habe richtig Bock, mich wieder der Regie zu widmen.
Okay. Siehst du denn eigentlich dann neue Facetten von Clooney? Gibt es das nochmal so eine Extra-Ebene, wenn du weißt, okay, da spielt jemand so eine Version von sich selber in einem großen Hollywood-Film?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, George Clooney ist jemand, der, es ist jetzt auch gemein, aber so die Generation meiner Mutter war ein sehr, sehr großer George Clooney-Fan und das zieht sich auch bis heute durch. Für mich war das jetzt immer so das ist auch gemein, aber der alterne Hollywood-Star irgendwie, wo ich immer nicht ganz verstanden habe, warum alle so auf den fliegen, wie sie es dann tatsächlich tun. Der hat tolle Sachen gemacht, ne? Ocean's 11, wirklich, also keine Frage, der hat wirklich tolle Sachen gemacht. Aber ja, also und der ist sehr, sehr groß und das ist das, worüber jetzt in diesem Film auch fällt. Und man kommt nicht umhin, die ganze Zeit zu vergleichen, ne? Weil er ja im realen Leben, also hier in dem Film hat er zwei Töchter. Eine, die ist Mitte 30 und eine, die ist jetzt um die 18. Von der Älteren hat er sich halt sehr, sehr entfremdet, versucht das auch so ein bisschen wieder auszugleichen. Und im wahren Leben hat er ja wirklich noch sehr, sehr zwei kleine Zwillingskinder, sagen wir so, mit seiner Frau. Also da ist eine ganz andere Lebensspanne vorhanden. Da ließ es sich dann auch schon nicht so richtig vergleichen. Aber gleichzeitig sitzt du die ganze Zeit in diesem Film und fragst dich, was ist echt und was ist gespielt? Wie gut kann er es nachvollziehen und wie sehr vielleicht auch nicht?
Und würdest du sagen, das ist dann eher ein Nachteil des Filmes, so eine Besetzung? Also hat er dir trotzdem gefallen oder was ist dein
gar
Fazit?
Nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist der Grund dafür, dass Leute in diesen Film gehen. Ich glaube, Leute gehen wegen George Clooney da rein und der Film lebt davon, dass man eben hinterfragt, was ist jetzt echt und was ist nicht. Und George Clooney hat natürlich damit auch die einmalige Chance, wirklich was zu spielen, was er selbst erlebt hat in irgendeiner Form, zumindest wo er Facetten erlebt hat von der Kollegen vielleicht auch, die solche Sachen mitgemacht haben und wo er halt auch selbstreflexiv nochmal hinterfragen kann, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen wie Tagebuch schreiben, irgendwie dieser Film, dass er da nochmal so ein bisschen auch selbst hat Revue passieren lassen, wo stehe ich in meiner Karriere und was will ich eigentlich vom Leben?
Also ein gelungener Film für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also alle, die mal eine andere Seite von George Clooney sehen wollen, eine verletzliche Seite auch, die sollten auf jeden Fall in diesen Film gehen. Und es ist nicht nur für Fans von George Clooney.
J. Kelly ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Ja, in der Vorweihnachtszeit, da entdeckt die ARD die Musik für sich. Vergangenes Jahr lief in der ARD-Mediathek Bach über Johann Sebastian Bach. Da hat David Streso den Komponisten gespielt. Übrigens, den hatten wir ja auch im Interview gehabt. Also wer das nochmal hören will, das war die Folge im Dezember 2024. Und der Film ist auch immer noch in der Mediathek. Und diesmal widmet sich die ARD-Mediathek einem anderen musikalischen Genie. Oder sollte ich besser sagen, zwei Genies. Denn es geht um Mozart in der ARD-Mediathek ab 12.12. verfügbar. Aber ja, wer ist denn eigentlich jetzt das Genie und was bedeutet Mozart? Warum reicht einmal Mozart nicht aus?
Frag mich gerne, ist das schon ein Trend, den wir ausrufen können, oder brauchen wir noch irgendwie eine Ausgabe?
Weil zwei Filme innerhalb von einem Jahr rauskommen?
Genau, mit einem Titel, der die Hauptfigur umschreibt, weiß ich nicht. Also ich finde, komm, Bach, Ach,
wegen
Mozart.
Jake, wegen Jake. Ich dachte,
nee, ich meine jetzt Kelly, Bach und ja Mozart. Hast du recht, das auch? Ja, gut, nee, aber ja, ich meine jetzt eigentlich
bei Biopics, musikalisch. Bei Biopics ist das ja alles... Das ist ja nachvollziehbar, dass dann irgendwie der Titel oder der Name des Helden und der berühmten Persönlichkeit im Titel
jetzt
ist.
Jetzt mach mir doch meinen Trend nicht schon wieder kaputt, Micha.
Also wenn es ein Trend ist, dann fing er schon bei Forrest Gump an.
Ja, okay,
oder bei
gut.
Gandhi.
Ben Hur. Dass wir drüber gesprochen haben. Ja, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr mit dir zu diskutieren. Jetzt erzähle ich was zum Inhalt. Also, Mozart ist, wie der Titel schon sagt, geht es um zwei Mozarts, und zwar Wolfgang Amadeus Mozart, der ja ein Leben lang als Wunderkind beschrieben wurde, die klassische Musik natürlich auch revolutioniert hat mit seinen Kompositionen. Aber er war, und das vergisst die Geschichte leider sehr, sehr gerne, nicht alleine. Er hatte eine 5 Jahre ältere Schwester, Maria Anna. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Anna Maria sage, aber nein, es ist Maria Anna, so rum, die ebenfalls wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig talentiert gewesen ist, die aber einen entscheidenden Nachteil hatte. Sie war eine Frau. So, und das war zu der Zeit, wir reden von den 1780er, also zwischen 1750, 1760, 1780, so ungefähr, natürlich ein Riesending. Also als Frau darfst du nicht in der Öffentlichkeit stehen, beziehungsweise sollst heiraten. Und das war natürlich der große Nachteil, den sie hatte. Und diese Geschichte widmet, also diese Serie widmet sich jetzt Maria Anna und ihrem Talent. Und was steht schon ganz am Anfang, das finde ich sehr, sehr schön, das ist die Geschichte von den beiden, nicht wie die Geschichte sie schrieb, sondern die Vorstellungskraft.
Okay. bevor wir zu der Vorstellungskraft kommen, lass uns kurz nochmal über den Cast sprechen. Du hast ja schon ein Interview gemacht mit einem der Hauptdarsteller, Peter Kurt, und der spielt den Vater?
Genau, der spielt Leopold Mozart, genau, der Leopold für die Karriere Mozart. Der beiden natürlich auch maßgeblich verantwortlich ist. Man darf nicht vergessen, zu der Zeit, die haben an royalen Höfen gespielt, und damit konnte er natürlich wahnsinnig viel Geld verdienen, dass er seine Kinder da in jungen Jahren eben als Wunderkinder präsentiert hat und so auch da sehr, sehr angesehen war in dem Umfeld.
Und wen haben wir in den Titelrollen von Amadeus und Maria Anna?
Wir haben einmal Erin M. Güvercin, der spielt den Mozart. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, aber wir haben ihn
Mozart,
unter anderem...
Mozart ist richtig ausgesprochen.
Das ist sehr gut. Den hatten wir unter anderem in Euphorie, wo wir ja vor kurzem schon drüber gesprochen haben. Da war der auch mit dabei.
Ja.
Und die Hauptrolle spielt, und das auf ganz, ganz tolle Art und Weise, spielt Havana Joy, die wir auch schon mal hier nicht zu Gast hatten, aber über die wir geredet haben. Und zwar spielte sie auch die Hauptrolle in der ZDF-Produktion Love Sucks vergangenes Jahr an der Seite von Damian Hardung.
Ich habe letztens, weil du gerade Euphorie gesagt hast, ich habe letztens Stranger Things geguckt, die neuen Folgen von der fünften Staffel.
Zusammenhang, ja.
Und bei der einen Synchronsprecherin, die jetzt neu übernommen hatte, von der Nebenrolle, dachte ich, das ist ja eine coole Stimme. Hab dann irgendwie nachgeschlagen, wer das ist. Und wer war es? Es war die Hauptdarstellerin von Euphorie.
Ja, kannst du mal sehen. Ja, die ist, glaube ich, auch erfolgreicher als Synchronsprecherin als Darstellerin bislang, ne? Also von daher. Aber ich glaube, da kommt noch ganz viel. Die hat das auch ganz toll gespielt.
Ja, glaube ich dir auf alle Fälle. Ich habe es nicht gesehen, aber wie gesagt, auch tolle Stimme, fällt richtig auf. So, Mozart. Über Cast haben wir gesprochen, und ich habe gelesen und ich habe den Trailer gesehen, dass es eine moderne Fassung, also mal abgesehen von den inhaltlichen Freiheiten oder auch Nicht-Freiheiten, die man sich genommen hat, wurde das alles sehr modern präsentiert. Kannst du ein bisschen erklären, was das bedeutet, inwieweit da so ein Update gemacht wurde von der Geschichte?
Ja, also es sollen natürlich die Sachen, die Mozart geschrieben hat, oder diese ganzen klassischen Klänge, die wir gewohnt sind, die sollen natürlich ihre Authentizität behalten, gleichzeitig aber auch moderner gemacht werden in irgendeiner Form. Und deshalb war so die Frage, die sich die Filmmusiker da auch gestellt haben, wie würde Mozart, der ja zu seiner Zeit durchaus auch als Rebell wahrgenommen wurde, der klassischen Musik oder überhaupt der Musik damals, wie würde der heute agieren? Und dementsprechend haben sie versucht, das Ganze so ein bisschen zu mixen, haben dann noch so ein paar Pop-Elemente, ein paar Techno-Elemente eben auch mit reingebracht und haben natürlich also das Herz dieser Musik beibehalten, aber das Ganze so ein bisschen moderner gemacht und ein bisschen mehr in die heutige Zeit dadurch natürlich auch gehoben.
Historisch belegt ist, dass er eine Schwester hatte. Kannst du sagen, wie viele Freiheiten die sich genommen haben mit der? Also diese Geschichte ist dann wahrscheinlich erfunden, aber war sie wirklich so talentiert, wie die Serie behauptet?
Also ja, sie soll in jungen Jahren sehr, sehr talentiert gewesen sein, aber man kann es dann eben nicht mehr nachvollziehen, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt nicht mehr nachvollziehen, weil sie eben verheiratet worden ist. So, und ab dem Moment war natürlich Haushalt und Kinder das, was der Fokus, das, wo der Fokus drauf lag, und nicht mehr die Karriere als Pianistin. Und hier in der Serie machen sie es halt so, dass die beiden erstmal zusammen abhauen, als sie verheiratet werden soll. Und dann schlüpft sie undercover in Mozarts Rolle, um ihn, als er verletzt ist, eben zu covern und dann noch Geld damit zu verdienen. Und steht dann in dem Zuge erstmal auf der Bühne. Dass das nicht überliefert ist, davon können wir jetzt mal ausgehen. Aber dass dieses Grundtalent von Maria Anna da gewesen ist, davon kann man ausgehen. Wie sich das natürlich weiterentwickelt hätte, wenn sie weiter eine Bühne bekommen hätte. Hätte, das weiß man nicht.
Du hast mit Peter Kurt gesprochen, den wir unter anderem aus Babylon Berlin kennen. Ich habe das Interview noch nicht gehört. Wie einschüchternd ist der denn eigentlich so im Interview? Ne? Das ist ja schon eine Präsenz, die einem da gegenüber sitzt.
Ja,
wie hast du das empfunden?
Der ist so lieb.
Ist so lieb, okay.
Ich fand den wahnsinnig nett, also wirklich zuvorkommend und gewillt, mit uns, also mit mir jetzt dieses Interview zu führen, was ja auch nicht
anders
selbstverständlich
als ich diesen Podcast,
ist.
Meinst du? Ja.
Genau, also der Widerstand, den ich sonst gewohnt bin, ist ein anderer. Nee, ein wahnsinnig netter Kerl, der auch sehr, sehr stolz auf dieses Projekt ist und dementsprechend da auch gerne sehr, sehr viel zu erzählen wollte und auch erzählt, inwieweit er musikalisch einst in der Kindheit geprägt worden ist.
Dann hören wir rein ins Interview mit Peter Kurt zu Mozart, Mozart.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist bei All You Can Stream. Hallo und herzlich willkommen, Peter Kurt.
Schönen guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
In Mozart, Mozart spielt gleich zu Beginn das Piano natürlich eine zentrale Rolle. Und da würde ich am Anfang gerne mal wissen, bei welchem Musikinstrument haben Sie sich denn als Kind selbst so ein bisschen heimisch gefühlt?
Nun, ich dilettiere ein bisschen die Klarinette und das mache ich schon als Kind. Ich bin im Osten groß geworden und bin dort in die Musikschule gegangen und habe Klarinette gespielt. Nachdem ich den Herrn Ackerbild gesehen habe als Kind, wollte ich das tun. War ich schon ein bisschen älter, aber meine Eltern haben mich da sehr unterstützt und das habe ich gemacht.
Bis heute noch? Oder hat das nachgelassen?
Ja, der Einsatz hat es gefunden, sehr oft auf der Bühne. Im Film noch nicht.
Kann ja noch kommen.
Könnte noch kommen. Also bis jetzt gab es noch keine Gelegenheit. Wenn es eine gibt, dann werde ich sie nicht auslassen.
In Mozart, Mozart geht es auch um Musik, logischerweise. Und zwar rückt die Familie Mozart eben in den Fokus. Wie viele Berührungspunkte hatten Sie denn mit der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart im Vorfeld an diese Dreharbeiten?
Naja, im Vorfeld, ich bin doch eigentlich recht musisch erzogen worden und meine Eltern haben mich da auch immer unterstützt. Also ich jetzt mit Mozart persönlich hatte ich sozusagen als Heranwachsender nicht viel zu tun, beziehungsweise dann doch, weil er ja auch diese wunderbaren Klarinettenkonzerte komponiert hat und ich bin ein großer Freund, das bin ich jetzt, von dem Martin Fröst, von dem schwedischen Klarinettisten, der die ganz wunderbar aufgenommen hat.
Sie spielen Leopold Mozart, das ist jetzt natürlich dann auch so ein bisschen das Herz der Familie. Wie würden Sie jetzt die Beziehung zwischen ihm und den beiden Kindern dann jetzt in dieser Produktion auch beschreiben?
Naja, also als Papa hat man immer Ängste, hat man Nöte versucht, also gerade in der damaligen Zeit war ja, also die Stufe zwischen ich bin am Hof und kann gut verdienen und ich kann mit Musik sozusagen im bürgerlichen Leben oder sehr wenig anfangen oder gelte auch als Dilettant. Also er hatte immer Angst vor dem vor dem Rausfall aus diesem Gefüge, wo man gesellschaftlich und auch eben pekuniär sich sehr gut etablieren konnte. Und mit so einem Enfant terrible wie Wolfgang Amadeus an der Backe, da hatte der dann so einige Nöte. Außerdem hat er sie natürlich beide auch benutzt in der damaligen Zeit, um eben diese Qualität und diese Höhe zu erreichen. Also in nicht nur gesellschaftliche Anerkennung und eben auch finanzielle Sicherheit.
Fokus der ganzen Geschichte steht jetzt natürlich auch so ein bisschen Maria Anna Mozart. Und das ist wirklich so eine vergessene Figur der Geschichte, kann man ja fast sagen, als Frau zu der Zeit, die immer im Schatten ihres Bruders gestanden hat. Was würden Sie sagen, als Sie das Drehbuch zum ersten Mal gelesen haben? Was war Ihr Gefühl? Warum ist es so wichtig, diesen vergessenen Frauencharakteren ja irgendwie auch jetzt ein bisschen Gesicht zu geben mit dieser Produktion?
Das hat mir eigentlich so den letzten Anstoß gegeben, mich damit dann wirklich weiter beschäftigen zu wollen, also mit meiner Zusage, weil ich diesen Ansatz sehr modern fand und also im positiven Sinne modern fand, sehr der Zeit entsprechend fand, in der wir uns gerade bewegen. Und das ist genauso, wie Sie sagen, also diese nicht beachtete Figur der Geschichte, die natürlich anfing auf gleicher Höhe wie ihr Bruder und dann einfach durch das Raster fiel, weil sie als Kind eben noch interessant ist, aber sobald sie als Frau kenntlich wurde, war das ein gesellschaftliches Novum, dass sie sozusagen diese Aufmerksamkeit bekam und dadurch ja, ins Hintertreffen kam. Und diesen Ansatz fand ich sehr interessant und bin auch gerne, hab da gerne mitgemacht.
Ich finde das so interessant, weil es ist natürlich, man hat dieses historische Ereignis oder diese historischen Figuren, aber man versucht natürlich ein Storytelling zu betreiben, um da irgendwie so einen roten Faden in der Geschichte drin zu haben. Was würden Sie sagen, wie gelingt denn dieser Balanceakt zwischen diesen beiden Seiten, zwischen dem echten Leben von Maria Anna und dem, was wir jetzt da in der Serie sehen? Wie geht man daran?
Naja, dadurch, dass das schon so lange her ist, also selbst wenn es gestern geschehen wäre, handelt sich das ja immer um Fiktion, also es ist eine Geschichte, die auch heute erzählt wird. Es sind Sachen, die man annimmt und versucht, damit eine heutige Geschichte zu erzählen. Und wie das gelingt, das kann ich selber gar nicht einschätzen. Aber das wird der Zuschauer dann mit Sicherheit tun.
Havanna Joy Braun spielt die junge Maria Anna Mozart. Was haben Sie denn das Gefühl gehabt, was können Sie von dieser Power, die diese junge Frau irgendwie auch an das Set und irgendwie auch in den Dreh mitgebracht hat, was kann man von diesen jungen Kollegen heute noch lernen, wenn man diesen Job schon so lange eben entsprechend macht?
Na, ich glaube, da ist ein falscher Zungenschlag drin. Was kann man noch lernen? Also erstmal kann man von jedem Menschen lernen, es ist egal, wie alt er ist. Aber für mich ist natürlich sehr interessant, was denken die Menschen heute? Wie bewegen sie sich in ihrer Welt, in der sie aufwachsen? Das ist sozusagen, das ist die nächste Generation. Also für mich dann sind ja Generationen zwischen uns beiden, was die Zukunft bestimmen wird. Und also ich arbeite sehr gerne mit jungen Menschen, um zu sehen, was wäre denn mein Teil auch heute noch, außer die Neugierde zu beobachten, kann ich noch sozusagen daran teilnehmen, kann ich noch irgendetwas tun, was ich möchte noch mit dabei sein. Und das ist dann in der Begegnung mit Havanna, war das natürlich auch gerade mit Havanna sehr erfrischend.
Wie haben Sie denn damals den Weg in die Schauspielerei gefunden? Wie blicken Sie da heute drauf?
Wir wurden, wie viel Zeit haben wir?
Ein paar Minuten noch. Wir nehmen die kurze Variante.
Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, weil ich, wie gesagt, ich bin im Osten aufgewachsen und wir wurden noch, mehr, wenn ich das nett sagen will, dann wurden wir noch mehr geführt. Von uns wurde noch mehr verlangt, in welche Richtung wir zu gehen haben, also wie wir zu funktionieren haben. Und in der heutigen Zeit wird auch schon darauf Acht gegeben, dass das so erstmal nicht passiert, dass den jungen Menschen doch ein bisschen mehr Raum gegeben wird, sich zu orientieren, zu entscheiden. Das hat vorrangig mehr Vorteile als Nachteile, hat aber auch gravierende Nachteile. Und genau im Umgang mit den jungen Menschen, das so zu sehen, zu beobachten, wie wird was austariert, von wo, also auch einzugreifen, wenn ich sehe, hier läuft was falsch, hier wird jemand zu sehr beeinflusst oder dann auch da beratend einzuschreiten, also nicht einschreiten, aber zu beraten oder so, das ist so, ja, ganz drumherum ist, ja, Umgang mit der Zeit heute.
Sie standen aber selbst ja auch sehr, sehr lange auf der Theaterbühne, bevor Sie dann wirklich vor der Kamera im Einsatz waren.
Das ist eigentlich, sozusagen stand ich mein ganzes Leben auf der Theaterbühne.
Ja. Was ist denn, welches Handwerk haben Sie daraus mitgenommen oder welchen Vorteil bringt das auch, wenn man wirklich dann eine lange Zeit auf der Bühne steht und dann eben vor die Kamera kommt? Es ist ja ein ganz anderes Spiel wahrscheinlich, was Sie dann da zeigen.
Oh Gott, da kann man ganze Bücher und Dreiteiler kann man da schreiben. Das ist schwierig zu sagen. Es ist natürlich so groß unterscheidet sich das gar nicht im Ansatz. Also wozu entscheide ich mich? Was will ich erzählen? Welche Geschichten will ich erzählen? Wie will ich mich verhalten? Und natürlich ist das Handwerk oder die Technik beim Film eine geringfügig andere. Also für mich ist es eine andere Art, Geschichten zu erzählen und jegliche Art von Geschichten erzählen, ob das jetzt geschrieben, komponiert, gemalt, dargestellt ist, ist für mich immer interessant und das kann man entweder gut machen oder schlecht. Also ich wüsste jetzt gar nicht, dass ich sage, ja, hier muss ich mich so verhalten und hier muss ich mich so verhalten.
Ich fand das ganz spannend. Ich habe mit Havanna gestern gesprochen und die hat mir dann auch von ihrer Schauspielschule erzählt und dem Ganzen drumherum. Ich habe mich gefragt, wenn man das so mal so generationsübergreifend betrachtet, haben Sie den Eindruck, ist es heute vielleicht auch durch den medialen Druck und Social Media eben, der auf den jungen Leuten haftet, irgendwie schwerer ist, Schauspieler zu werden, als es vielleicht damals gewesen ist, weil die Grundvoraussetzungen andere sind?
Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube nicht, dass sozusagen der Ansatz, wenn jemand Druck hat, einen Ort zu erreichen, dann und hartnäckig ist, nur dann erreicht er diesen Ort. Und dann ist er auch, hat er auch erstmal die erste Grundvoraussetzung dafür, an diesem Ort eine Berechtigung zu haben. Also natürlich müssen die jungen Menschen heute, Sie haben das angesprochen, mit diesen medialen, multimedialen Dingen. Es gibt eine andere, eine schnellere Art von Aufmerksamkeit und eine, die dadurch auch verführerischer ist. Und man hat sozusagen, früher hat man einen anderen Zwang gehabt, sich gegenüber anderen zu verhalten. Und jetzt nimmt auch die Masse zu, ne? Also jetzt nimmt noch, also wenn ich das und das mache, dann gehen mir so und so viele Leute verloren, die mir nicht mehr folgen. Und was hat das dann für mich für einen Einfluss darauf, also weiter meine Kunst machen zu können oder wenn ich Kunst mache oder deletiere oder wie auch immer. Aber das ist die Zeit, die voranschreitet und nicht stehen bleibt. Und die Veränderungen werden auch, die nächsten Generationen werden mit anderen Veränderungen, mit gravierenden Veränderungen umgehen müssen.
Einmal noch zu Mozart. Was glauben Sie denn, hat diese Serie das Potenzial, wirklich auch die Zuschauer so ein bisschen wieder für Klassik zu begeistern? Vielleicht diejenigen, die da gerade gar nicht so einen Bezug zu hatten vorher.
Ja, das hoffe ich doch aber stark. Und diese Hoffnung sollte niemand aufgeben und verlieren. Also ich glaube, aber ich habe sogar den Eindruck, dass das so dieses Interesse an Klassik jetzt auch schon wieder irgendwo mehr da ist. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, einfach so ein paar Leute daran zu kriegen, ach, lass uns doch mal schauen. Und das kann man ja heutzutage sehr schnell tun. Und man kommt sehr schnell dahin und mit einem Klick und kann sich ein Konzert von oder irgendwas von Mozart anhören, dann ist doch, wäre für mich die Welt in Ordnung.
Jetzt hoffen wir aber erstmal auf ganz viel Erfolg für die Serie Mozart, Mozart. Peter Kurt, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Spätestens seit Yellowstone durchlebt das Western-Genre in den vergangenen Jahren auf jeden Fall wieder ein Revival, obwohl es ja oft totgesagt gewesen ist. Jetzt kommt eine neue Netflix-Serie, die sich genau dem Thema widmet. Es geht um The Abandons. Ab sofort mit 8 Folgen bei Netflix verfügbar. Micha, du hast dich dem gewidmet. Worum geht's in der Serie? Und inwieweit ist es tatsächlich was vielleicht auch an Yellowstone anknüpfen kann?
Ja, das ist natürlich, was alle jetzt versuchen, diese Yellowstone-Lücke zu füllen. Und Western sind irgendwie totgesagte Leben länger, würde ich sagen, bei dem Genre. Es kommt irgendwie immer wieder, so wie auch bei The Abandons. Das spielt 1854 im Wilden Westen oder genauer zu sein im Nordwesten der USA, im Ort Angels Ridge. Und da gibt es 2 Familien, die tonangebend sind. Das ist zum einen die reichen Van Ness, das sind so eine Bergbaufirma, denen dort die Minen gehören, geführt von Constant Van Ness. Und dann gibt es die Nolans, beziehungsweise, ja, das ist so eine Art Patchwork-Familie. Oberhaupt ist Fiona Nolan und die hat so eine Schar von Leuten um sich versammelt. Das sind Waisen dabei, das ist eine Ureinwohnerin, die mit einem Mexikaner zusammenlebt, also eher so die Outsider in dem Ort. Und dann kommt es zum Konflikt, weil die reichen Van Ness wollen das Land von dieser Nolan-Farm haben, weil da drunter Silber liegt und dass sie gerne rankommen wollen, aber die Nolans wollen nicht weg. Und als dann kommt es zu einem Ereignis, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, und dann ist eigentlich ein offener Krieg zwischen diesen beiden Clans unausweichlich.
Ein Ereignis ist auch schön. Es ist ein großes Fragezeichen, was dahinter bleibt.
Ich habe gerade überlegt, ob ich sagen soll, dass Punkt, Punkt, Punkt. Nein, es wird auch nicht im Trailer, und wenn selbst der Trailer es nicht erwähnt, und die sagen ja eigentlich, sonst verraten die ja sehr, sehr viel, wie wir schon festgestellt haben, dann sage ich auch nichts.
Gut, was ich jetzt an der ganzen Sache faszinierend fand, es sind ja 2 Matriarchinnen, die mehr oder weniger an der Spitze der jeweiligen Familie stehen. Inwieweit verändert diese weibliche Perspektive denn jetzt so diese klassische Sicht auf das Genre, die man hat? Weil es sind ja meistens, wenn man so in die Geschichte zurückblickt, ja doch Männer, die bei solchen Genres irgendwie im Fokus stehen.
Auf jeden Fall. Das war ja von Anfang an tief in der DNA drin. Ne? Der einsame Reiter, der einsame Sheriff, eine Gangsterbande, es war immer sehr, sehr männlich, und jetzt, das fällt wirklich auf, ohne dass es, finde ich, aufgesetzt wird. Ne? Man könnte ja auch, und das ist ja auch ein Vorwurf, was schon dieser Serie gemacht wurde, dass es halt einfach nur so, ja, an der Oberfläche, einfach nur, weil es gerade woke ist, jetzt dann irgendwie Minderheiten, die Geschichten von Minderheiten zu erzählen, von Indianern, von Mexikanern oder von Schwarzen im Wilden Westen. Und dann könnte man eigentlich jetzt dann auch sagen, ja, müssen es denn jetzt 2 Frauen sein? Ja, es macht schon einen Unterschied. Es ist schon einfach eine neue Facette, die man so noch nicht oft gesehen hat. Und gerade wenn es dann um diesen Familienzusammenhalt geht, dann sind das schon so Löwenmütter, die dann um ihre Familie kämpfen und dann nochmal so einen anderen Spin reingeben, als wenn es Männer wären.
Die werden jetzt natürlich auch entsprechend besetzt worden sein. Magst du einmal sagen, wer ist denn jetzt so im Cast alles mit dabei?
Wir haben, als Fiona haben wir Lena Headey dabei, die wir als Cersei kennen aus Game of Thrones. Eine sehr, sehr böse Frau gespielt dort. Und zeigt halt hier auch nochmal ihre kalte Seite, aber zeigt auch nochmal, was aber auch letztendlich Cersei ja wichtig war, Familie geht über alles. Also da sind sich die Figuren dann doch wieder nah. Und ihre Gegenspielerin wird gespielt von Gillian Anderson, die wir aus Akte X kennen, aus The Crown. Also immer noch sehr, sehr gut im Geschäft. Und ja, das sind schon 2 große Stars, die sich da sehr gleichberechtigt gegenüberstehen und vor der Kamera gestanden haben.
Vor der Kamera ist schön. Dagegen muss ich jetzt halten, was ist denn hinter der Kamera? Weil da hat es, wenn mich nicht alles täuscht, so wie ich es wahrgenommen habe, ja durchaus Konflikte gegeben. Ich meine, die Produktion ist jetzt erschienen, also scheint ja zu einem guten Ende gekommen zu sein, aber was war da los? Wo gibt's Klatschpotenzial?
ganz, ganz viel überall hinter den Kulissen, obwohl nicht überall. Also es war so, das ist eine Serie von Kurt Sutter. Der hat sich die Serie ausgedacht, ist der Creator, ist der Showrunner gewesen, weil er kurz vor Ende der Dreharbeiten, und ist auch Chefautor, weil er kurz vor Ende der Dreharbeiten sich getrennt hat von Netflix oder Netflix von ihm. Also beide Seiten wollen das nicht kommentieren, was passiert ist. Fakt ist, er ist nicht mehr dabei. Also er steht noch in den Credits, aber er wurde ersetzt. Und dann gab es natürlich große Spekulationen und US-Medien haben das ein bisschen nachgeforscht im Umfeld. Und es lag wohl daran, dass dass Netflix nicht zufrieden war mit dem, was er abgeliefert hat, weil die Pilotfolge deutlich zu lang war, nicht das, was vereinbart war, und die wohl richtig Probleme hatten, das dann auch im Schnitt noch so hinzubekommen, dass das dann doch wieder so ein 50-Minüter oder ein Einstünder wird, um das greifbar zu machen und dass du halt dann nicht irgendwie eine 90-minütige oder eine 110-minütige Pilotfolge hast, um die Leute reinzuziehen. Weil Streaming ist zwar frei, ja, du brauchst jetzt nicht mehr diese 45-Minuten-Formate auf die Sekunde, aber es gibt schon auch gewisse Grenzen, in denen sich diese Produktionen bewegen. Und da gab es anscheinend unterschiedliche Meinungen. Kurt Sutter ist auch als jemand bekannt, der da auch nicht mit der Meinung hinterm Berg hält. Und ja, man hat sich getrennt. Kurt Sutter hat ja vorher zum Beispiel Sons of Anarchy gemacht, also diese Biker-Gang-Dramaserie, hatte vorher bei The Shield, einer Crime-Polizeiserie, gearbeitet als Drehbuchautor. Und ja, also so hat jetzt die Serie ihren Chefautoren verloren.
Was auch spannend ist, ne? Weil man würde ja meinen, dass er mit den Gegebenheiten in der Branche auch insoweit vertraut ist, dass er weiß, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, um es nicht zu überstrapazieren. Aber okay, man weiß natürlich auch nicht, was genau da im Detail passiert ist. Ne? Also deshalb lassen wir das mal außen vor. Wie ist denn das so mit der Optik? Ich bin ja großer Fan von Western-Serien und ich schaue mir das immer wahnsinnig gerne an, wenn du dann Pferde hast, die dann so in die Weite galoppieren, am besten mit so einem Sonnenuntergang im Hintergrund oder so. Ich mag die kitschige Variante davon. Wie viel Kitsch hat das, beziehungsweise?
Wie sieht's aus? Hat sich gerade ein bisschen Bibi und Tina mit rein gemischt.
Nein. Vielleicht ein paar Jahrzehnte vorher.
Nein, okay. Okay, alles klar. Man sieht dem schon an, dass das aufwendig gedreht wurde, muss man echt sagen. Die haben in Kanada gedreht, in der Gegend um Calgary, also in der Provinz Alberta. Und das sieht schon beeindruckend aus. Du hast da wirklich auch hohe Berge, du hast diese Prärien, du hast ist jetzt nicht diese Steppe, diese staubige Steppe, sondern eher wirklich dann so das Gegenprogramm, was man eher im Norden findet. Und das sieht echt gut aus. Also man merkt, dass die ja schon Geld in die Hand genommen haben und dass sich das Netflix auch ein bisschen was kosten lässt.
Ja, sehr gut. Und wenn es gut aussieht, ist es dann auch gut? Hat es dir entsprechend gefallen? Würdest du einen Daumen nach oben geben?
Ich habe so überlegt, von wegen, wenn man jetzt diese Schwierigkeiten hört, dass der Schöpfer ist ausgestiegen und so, inwieweit beeinflusst einen das eigentlich, wenn man dann die Serie schaut? Ne? Die meisten werden wahrscheinlich nicht wissen oder tut mir leid, ihr habt es jetzt erfahren, bevor ihr es schaut. Sorry. Aber es hat mir dann doch wirklich erstaunlich gut gefallen, weil ich habe so gedacht von wegen, oh, jetzt mussten die alles umschneiden, um dann irgendwie die ersten beiden Folgen irgendwie nochmal zu zerteilen und damit das alles ein bisschen kompakter wird. Das merkt man der Serie, finde ich, nicht an. Also das geht halt um diese uralte Frage, was würdest du für deine Familie tun? Was bist du bereit für deine Liebsten zu tun? Was verzeihst du ihnen? Ja, was nimmst du in Kauf? Also es ist eine gute Serie und könnte gut diese Yellowstone-Lücke füllen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist cool, weil es ungewohnt ist. Weil es wirklich erfrischend ist, da mal zwei Frauen zu sehen, ohne dass es einfach nur so vorgeschoben ist, sondern du glaubst dem, auch wenn es jetzt keine wahre Geschichte ist, aber du glaubst denen, dass es so eine Frau geben könnte, die halt diese von ihrem verstorbenen Mann halt diese Firma übernimmt und total tough ist. Du glaubst aber auch, wie eine Frau, die selbst keine Kinder bekommen konnte, sich irgendwie weisen oder irgendwie Leute um sich schart, die keine eigene Familie hatten, um so eine Ersatzfamilie zu gründen. Und wenn diese beiden Kräfte aufeinanderprallen, dann passiert das, was in The Abandons passiert.
Und wenn ihr diese weibliche Perspektive auch einmal selbst erleben wollt, The Abandons ist ab sofort bei Netflix verfügbar.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Tausendmal gesehen, tausendmal auf diese Weise interpretiert, war der erste Gedanke, der mir gekommen ist, als wir die folgende Serie mit in diesen Podcast reingenommen haben. Es geht um Brilliant Minds, ist ab sofort bei RTL Plus verfügbar. Micha, Krankenhausserie trifft es nicht so ganz, aber vielleicht kannst du einmal sagen, um was geht es denn jetzt in dieser Produktion?
Ach doch, würde ich schon sagen. Krankenhausserie kann man schon gut sagen. Es geht um den Neurologen Dr. Oliver Wolf. Der ist neu an einem Krankenhaus in der Bronx in New York. Ist ein brillanter Arzt. Geniale Diagnosen, auf Lösungen, auf die sonst keiner kommt. Er ist aber sehr rebellisch. Das heißt, was ihm seine Vorgesetzten sagen, das ist ihm relativ egal. Ihm geht es wirklich nur um den Patienten. Das klingt vertraut, also wo du gerade gesagt hast, schon tausendmal gesehen, da könnte man denken, habe ich schon mal das ein oder andere Mal gesehen. Und das sind diese Patienten, das sind rätselhafte Krankheiten, die mit dem Nervensystem zu tun haben. Also als Beispiel, es gibt eine Frau, die sich wegen epileptischer Anfälle behandeln ließ, also auch eine OP wurde durchgeführt und seit dieser OP erkennt sie ihre Kinder nicht mehr wieder, hat 2 Jungs. Das heißt, sie erkennt sie wieder. Also sie sagt jetzt nicht, wer sind diese Jungs? Sie weiß, dass die so aussehen wie ihre Jungs, aber hält sie für Schauspieler und kann keine emotionale Verbindung mehr zu ihnen aufbauen. Wo du normalerweise sagen wirst, ja, das ist halt irgendwie eine psychische Erkrankung. Nee, aber Oliver Wolf sagt, nein, es ist eine Nervenerkrankheit, die mit dieser OP zu tun hat. Und was genau lief da falsch? Das sind diese Fälle, mit denen er sich beschäftigt.
Okay, also es ist ein ganz spezieller Fachbereich im Krankenhaus, mit dem sich das Ganze auseinandersetzt. Inwieweit findest du denn, dass es den bekannten Krankenhausserien, die wir ja schon sehr oft irgendwie hatten, tatsächlich mal eine andere Note irgendwie mitgibt? Ich glaube, die letzte, die wir hatten, war Puls, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, letzte Krankenhausserie, die wir hier im Podcast aufgegriffen haben.
Genau, Netflix, wo Netflix versucht hat, Grey's Anatomy zu machen. Ne?
Das war so wie sie jetzt versuchen, Yellowstone zu machen. Ja,
das ist... Ja, wobei Yellowstone, na gut, das ist ja zumindest nochmal ein anderes Jahrhundert, ne? Das kann man ja nun mal schon zugute halten. Es wird speziell durch diesen Fachbereich Neurologie. Das ist schon ein bisschen spezieller, als wir es vielleicht von anderen Sachen kennen und hat da ja auch so ein bisschen mit der Grundlage dieser Serie zu tun, weil die ist in der Tat ganz spannend, weil das auch zumindest zum Teil auf wahren Fällen beruht. Auch die Figur, dafür gibt es eine Vorlage. Also Oliver Wolf ist eigentlich Oliver Wolf Sacks. Das war ein Neurologe, der jetzt, glaube ich, vor 10 Jahren ungefähr gestorben ist. Bekannter Arzt, hat auch Bestseller geschrieben über seine Arbeit als Neurologe und diese ganzen Erkrankungen, über diese Krankheitsbilder, mit denen er zu tun hatte. Und darauf basiert jetzt auch diese neue Serie Brilliant Minds. Insofern ist auch die Figur, die wir da sehen, basiert dann halt auch auf dem echten Wissenschaftler. Und der hat eine super spannende Geschichte, weil der halt auch ganz experimentell gearbeitet hat mit Patienten. Es wurde auch verfilmt schon mal, seine Arbeit. Es gab Zeit des Erwachens. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das war 1990, wo Robin Williams in einer ernsten Rolle gespielt hat, hat halt diesen Neurologen gespielt. Und Robert De Niro war sein Patient, der praktisch komatös war und durch den Arzt dann wieder wach wurde und wieder am Leben teilnehmen konnte.
Also sind das jetzt auch Akutfälle aus den Büchern, die er geschrieben hat? Weil im Grunde lässt das ja jetzt auch jede Menge Spielraum, neue Fälle quasi dem Ganzen anzudichten. Wenn du sagst, du machst jetzt eine zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel, also du hast zumindest den Stoff, oder? Sind das die Absichten, die dahinter stehen?
Also jetzt am Anfang sind es tatsächlich auch Fälle, die er damals selbst behandelt hat, Oliver Sacks. Das wird dann nicht reichen, ne? Wenn die wirklich anstreben, in diese fünfte, sechste Staffel, siebte Staffel zu gehen. Also ich glaube, er hat 2 Sachbücher, zumindest von denen ich weiß, geschrieben. Auch eins davon mit dem lustigen Titel, Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Also es sind ganz, ganz extreme, absurd klingende Krankheitsbilder, die natürlich dramatische Auswirkungen haben, wenn Leute plötzlich, eben wie der Titel das suggeriert, die engsten Verwandten oder die engste Familie nicht mehr wiedererkennen, weil sie ein Nervenleiden haben. Interessant auch die Figur, das, sowohl die Figur als auch der Autor, dem das zugrunde liegt, der Mediziner, der der Serie zugrunde liegt, haben beide gelitten unter Gesichtsblindheit. Das heißt, die haben Probleme, Oliver Sacks hat auch Probleme gehabt, Leute anhand der Gesichter zu identifizieren. Denn das war eine Erkrankung, wo du da einen blinden Fleck hast. Du musst dann schauen, gibt es irgendwelche Merkmale, aber du hast nicht dieses intuitive Wiedererkennen, was wir jetzt kennen, wenn du Leute, die du schon mal gesehen hast, wiedererkennst. Und damit spielen sie dann auch in der Serie, ne? Weil das halt schon ein sehr eigentümlicher Mensch ist, der natürlich dann auch aufgrund seiner Erkrankung aneckt.
Es ist schon faszinierend, was es gibt, ne? Und man wird sich dessen überhaupt erst bewusst, wie gut man es hat, wenn man weiß, was es eigentlich an anderen Sachen noch so geben könnte.
Du wirst auch total schnell dann als Psycho abgestempelt und sagst, das ist kein Fall für die Neurologie, der muss in die Psychiatrie, wenn du halt solche Krankheitsbilder hast.
Wer gibt ihm denn jetzt in dem Fall ein Gesicht?
Das ist gut. Zachary Quinto spielt den Oliver Wolf. Den kennen wir natürlich noch als Spock aus der Star Trek Kinoreihe. Dann wurde es so, meiner Empfindung wurde es ein bisschen ruhiger um ihn, aber war ganz schön, ihn jetzt mal in so einer Serienhauptrolle zu sehen. Und ja, das ist schon der größte Star, muss man sagen. Die Nebenrollen sind dann eher unbekanntere Leute in dieser Serie.
Wir haben ja immer unsere in den Heften unsere beliebte Rubrik für Fans von. Was würdest du denn jetzt sagen? Ist das eine Produktion, wo du vorher vielleicht auch tatsächlich ein Faible schon für Krankenhausserien gehabt haben musst, um da reinzukommen? Oder ist das was von der Thematik so special ist, dass das jetzt vielleicht auch andere Zielgruppen dann abholt?
Nee, das ist total, also die Rubrik ist wie gemacht für diese Serie. Es ist wirklich für Fans von Dr. House und The Good Doctor. Das kann man eindeutig sagen. Sowohl was die Hauptfigur betrifft, als auch die ganze Machart und das Schema, wie diese Serie funktioniert.
Und hat es dir gefallen, das Schema?
Ja, Schema ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also es ist sehr routiniert gemacht, im besten Sinne solide. Mir persönlich ist es zu stromlinienförmig, das ist zu formelhaft, weil wirklich dann, mal abgesehen von seiner eigenen Geschichte, die sich so ein bisschen durch die Folgen durchzieht, also was ist in seiner Vergangenheit passiert, welche Traumata hat er möglicherweise auch in der Kindheit gehabt, das ist mir dann wirklich ein bisschen zu viel. Alle diese Fälle werden innerhalb von 42 Minuten, wie sich das gehört, gelöst. Am Ende sind alle dann irgendwie happy darüber. Und du kannst sogar, und das ist dann sehr ungewohnt, finde ich, wieder, du weißt sogar wann, weil das halt eine Serie im US-Fernsehen war, spürst du, wo die Werbebreaks waren. Das kennt man noch so früher von älteren Serien, wenn dann irgendwie die Musik hochgeht oder dann irgendwie schon abgeblendet wird und so ein Cliffhanger gemacht wird, was du ja in Streaming-Zeiten jetzt nicht mehr so gehasst, das ist da noch voll aktiv. Und das ist mir dann auch ein bisschen zu konstruiert, dann sind so Sachen dabei, dass die Chefin im Krankenhaus auch seine Mutter ist. Ja, also das ist mir wirklich dann ein bisschen zu sehr Schema F. Aber was wirklich schön ist, was es auch ein bisschen unterscheidet von House und Co., ist, dass ihm wirklich die Patienten am Herzen liegen.
Wenn das was für euch sein sollte, dann könnt ihr es ab sofort anschauen. Brilliant Minds ist bei RTL Plus verfügbar. Das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream und ich bin begeistert. Ich finde, meine Stimme klingt ein bisschen besser als am Anfang. Ja. Ich finde, Redetherapie ist vielleicht genau das, was man machen sollte, wenn man heiser ist.
Genau. Einfach reden. Einfach mal alles rauslassen. Hilft meistens.
Rauslassen, nicht, guter Punkt.
Nicht nur der Stimme.
Wir können das jetzt nochmal nutzen hier, gerade als Werbeblock, weißt du? Es kommt ja am Ende immer nochmal so eine Werbung, die wir jetzt als Eigenwerbung nutzen. Micha, möchtest du nochmal dem Ganzen eine Bühne geben für ein Special, was dir ganz besonders am Herzen liegt, was wir nächste Woche Freitag bringen?
Teuer Eingriff. Ja, ganz ungewohnt. Nächste Woche Freitag. Nicht in zwei Wochen, sondern nächste Woche Freitag am 12.12. Da startet nämlich der dritte Teil von der Knives Out Krimi-Mystery-Reihe bei Netflix, Wake Up Dead Man. Und wir kommen raus mit einer neuen Folge All You Can Stream. Mit dabei als Interviewgast ist der großartige Dietmar Wunder, der Synchronsprecher unter anderem von Daniel Craig. Mit dem sprechen wir über seine Arbeit und wir sprechen natürlich auch, ob der Film was taugt.
Das alles und nicht viel mehr,
noch viel
weil
mehr.
Es
das alles und noch viel mehr.
Lassen wir dann dabei. Erfahrt ihr in der kommenden Folge von All You Can Stream nächste Woche Freitag und übernächsten Freitag dann natürlich auch wieder. Also schaltet ein und freut euch auf aktuelle Streaming-Tipps. Bis dahin macht's gut und genießt die Highlights, die wir euch heute vorgestellt haben. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.